Letzten Sonntag hatte ich ja den Gottesdienst auch und da ist mir was passiert, was ich ganz selten mir passiert. Und zwar nach dem Gottesdienst stürmten zwei Leute nach vorne und haben meine Flipcharts fotografiert. Und ich dachte, als das schon nicht cool genug wäre, kriege ich auch noch eine Mail mit einem Dank für die Flipcharts. Und deshalb habe ich gedacht, ich zeige es euch einfach nochmal. Dann wissen wir einfach, wo wir sind, ja? Also, das Erste, was ich sozusagen, wir reiten ja gerade eben durch den Epheserbrief und im ersten Kapitel sozusagen, da wurde uns vor Augen gemalt, wer wir sind in Christus, dass wir mit Jesus verbunden sind. Bei ihm sind wir gesegnet mit allem geistlichen Segen, adoptiert in seine Familie, beschenkt und geliebt. Das war das erste Kapitel. Das zweite Kapitel, da ging es darum, dass wir gerettet sind, neues Leben geschenkt bekommen haben, dass wir versöhnt sind mit Gott, dass Gott in seiner unfassbar großen Gnade sich an unsere Stelle setzt, nämlich dorthin, was wir verdient haben, nämlich dass das Kreuz auf sich nimmt und für uns stirbt, für unsere Schuld. Und er uns im Wechsel an seine Stelle setzt, zu Recht mit ihm auferweckt, mit ihm im Himmel stehen wir. Ja, da sozusagen hier oben. Und dass diese Versöhnung nicht nur diese Dimension nach oben hat, sondern auch untereinander. Juden und Heiden und alle Menschen stehen gleich vor Gott und werden alle in seine Familie genommen, haben alle freien Zugang zu diesem Gott, der dieses neue Leben schenkt. Im dritten Kapitel haben wir uns dann gesagt, wir sind berufen, dieses Leben als Gemeinde zu leben, aus dieser Identität zu leben. Aber wie gelingt das? Dann wurde gesagt, habe ich euch versucht zu erklären, dass der Paulus da ins Gebet geht und sagt, die Identität, dieses neue Leben in Christus und das Leben in der Identität kommt über das Gebet. Wenn der Heilige Geist uns durch eine Erfahrung neu macht, komplett neu, das Alte ist alt, als Christ bist du nicht plötzlich irgendwo eine Stufe beim guten Menschen etwas aufgestiegen, nein, da wird was komplett neu. Und wenn der Heilige Geist dann durch dieses Gebet, durch Gebet und Meditation, das in dein Herz brennt, dann wirst du neu und lebst nach deiner Berufung gemeinsam immer in Gemeinde. Und heute das Thema ist vereint und begabt, darum geht es heute. Ja, gut, soweit sind wir und jetzt lese ich euch diesen Text vor. Ich kann ihn noch nicht vorlesen. Und zwar habe ich nämlich was gefunden, ein kleines Bild. Wenn wir jetzt, also die ersten drei Kapitel waren sozusagen zu erklären, wer wir sind in Christus. Und jetzt geht es in den nächsten drei Kapiteln darum, dass der Paulus sagt, wie lebt ihr das konkret aus? In eurer Gemeinde, in eurem Leben, in euren Familien. Wie lebt man das jetzt aus? Wie wird das konkret, das Leben in Christus? Und wenn ihr jetzt sozusagen aussteigt, dann werdet ihr wie dieser Vogel. Ja, darum geht es jetzt, dass wir nicht sagen, okay, das ist es, sondern und dann in alten Gewohnheiten weiterleben, sondern dass wir lernen zu fliegen, aus diesem Glauben, aus dieser Identität zu leben. Das fand ich so nett, deswegen dachte ich, zeige ich es euch. Und wie das geht, sagt der Paulus im vierten Kapitel, da fängt er jetzt an. Er sagt, ich bitte euch, der Gefangene in Christus, führt euer Leben so, dass es dem entspricht, wozu Gott euch berufen hat. Voller Demut, Freundlichkeit und Geduld ertragt einander gegenseitig in Liebe. Bemüht euch darum, die Einheit zu wahren, die sein Geist euch geschenkt hat. Der Friede, den er schenkt, ist das Band, das dabei alles zusammenhält. In den nächsten vier Versen benutzt er ein Bild, das auch in anderen Neuen Testament benutzt wird, nämlich, dass die Gemeinde, nämlich ihr, liebe Schriesheimer Gemeinde, ihr seid ein Leib, ein Körper von Jesus und ein Geist lebt in euch. So ist es ja auch eine Hoffnung, zu der Gott euch berufen hat. Es gibt nur einen Herrn, nämlich Jesus. Es gibt nur einen Glauben und eine Taufe. Und ebenso nur einen Gott, den Vater von allem. Er steht über allem und wirkt durch alles und erfüllt alles. Das ist der erste Teil. Ihr seid vereint zu diesem Körper, zu diesem Leib in dieser Gemeinde. Jetzt kommt es zu dem Teil, ihr seid begabt. Jeder Einzelne von uns hat seinen Anteil an der Gnade erhalten, die Christus schenkt. Gnade ist das Wort Charisma oder dieses Charisma, was bei uns in der Umsprache ist. Jeder von euch hat Anteil an dieser Gnade bekommen. Darum heißt es, und jetzt zitiert er aus den Psalmen und deutet es auf Jesus hin, er ist in die Höhe hinaufgestiegen, ein Zug von Gefangenen führt er heim. Das heißt, er hat sozusagen den großen Sieg in der unsichtbaren Welt erführt. Und den Menschen, euch lieben Schriesheimern, brachte er Gaben. Er ist hinaufgestiegen. Was bedeutet das dann anderes, als dass er auch zu den Niederungen der Erde hinabgestiegen ist? Derselbe, der hinabgestiegen ist, ist auch hoch über alle Himmel hinaufgestiegen, denn er sollte alles mit seiner Gegenwart erfüllen. Und derselbe war es auch, der jedem von euch seine Gaben geschenkt hat. Die einen hat er zu Aposteln gemacht, andere zu Propheten oder zu Evangelisten und wieder andere zu Hirten oder Lehrern. Deren Aufgabe ist es, die Heiligen, die Schriesheimer Gemeinde, die Christ werden, für ihren Dienst, den Dienst der Liebe zu schulen. So soll der Leib Christi aufgebaut werden. Am Ende sollen wir alle vereint sein im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes. Wir sollen zu vollendeten Menschen werden und reif genug, Christus in seiner ganzen Fülle zu erfassen. Denn wir sollen nicht mehr wie unmündige Kinder sein, ein Spielball von Wind und Wellen im Meer zahlreicher Lehren und Meinungen. Sie sind dem falschen Spiel von Menschen ausgeliefert, und die sie betrügen und in die Irre führen. Dagegen sollen wir an der Wahrheit festhalten und uns von der Liebe leiten lassen. So wachsen wir in jeder Hinsicht dem entgegen, der das Haupt ist, Christus. Von ihm her wird der ganze Leib zusammengehalten, zusammengefügt und zusammen durch ihn gehalten, durch alle stützenden Sehnen. Dabei erfüllt jedes einzelne Teil, jedes Gemeindeglied seine Aufgabe entsprechend der Kraft, die ihm zugeteilt ist. So wächst der ganze Leib heran, bis er durch die Liebe aufgebaut ist. Soweit ein langer Text. Ich versuche ihn mal uns zu entpacken. Am Anfang geht es darum, hey, ihr habt jetzt gehört, wozu ihr berufen seid. Lebt würdig dieser Berufung. Und diese Berufung heißt, dass ihr aus dieser Liebe lebt und diese Liebe untereinander bei euch sichtbar wird. Ihr seid ein Leib. Wenn ihr an den Flyer denken, wo dieses Bild von dem Christus für unsere Predigtreihe ist, diese Christus-Ikone, die gemacht ist aus lauter einzelnen Bildern von einzelnen Menschen. So setzt sich Gottes Leib, Gottes Gemeinde zusammen. Jeder von uns hat Anteil von ihm. Jeder gibt dem Leib Gottes, Gottes Gegenwart durch seine, dass er dazugehört, Form und Gestalt. Und als ob das noch nicht genug wäre, in den ersten 6 Versen sagt Paulus, macht so eine kleine Schleife und sagt, denkt daran, ihr seid ein Leib, der Geist lebt in euch, es gibt nur einen Herrn Jesus, mit dem ihr durch die Taufe verbunden seid, und Gott, der Vater, wirkt in und durch alles. Das heißt, in euch ist das trinitarische Leben der Gottheit, durch euch pulsiert göttliches Leben, wenn ihr in diesem Leib seid. Das ist auch ein wahnsinniger Gedanke, dass Gott in seiner Kraft, in seiner Dreifaltigkeit bei euch lebt und in euch wohnt. Und dann geht es weiter und er sagt, jeder von euch hat Anteil an der Gnade bekommen, jeder von euch ist begabt und beschenkt. Und diese Gaben, die nennt man manchmal Geistesgaben oder Gnadengaben, um die geht es. Und zuerst möchte ich mal mit euch überlegen, was ist eigentlich so eine Geistesgabe? Der Paulus, der führt ja hier 5 Stück vor, aber das ist bei weitem nicht alles, was an Geistesgaben im Neuen Testament vorkommt. Es gibt andere Listen, zum Beispiel in Römer 12 oder 1. Korinther 12, wo auch andere Gaben genannt sind. Deswegen möchte ich das ein bisschen weiter fassen. Jeder von euch ist begabt, hat eine Gabe geschenkt. Was macht so eine Gabe, eine natürliche Gabe oder eine übernatürliche Gabe? Da gibt es ja die verschiedensten Gaben im Neuen Testament, vom Sprachengebet über Heilung und über Prophetie und was wir gehört haben, Apostelamt, Evangelisation und sowas. Was macht die jetzt zu einer Geistesgabe? Und da sagt er uns am Anfang, sie ist geschenkt. Gott schenkt sie. Und wenn du sie als Geschenk annimmst, dann kannst du dich nicht dafür rühmen, dann kannst du nicht damit angeben, sondern du hast sie empfangen und dieses Geschenk sollst du weitergeben. Sie wird beauftragt. Und wenn du deine Gabe in Gottesdienst, in den Dienst für die Gemeinde schenkst, dann wird auch aus einer vermeintlichen natürlichen Begabung eine Geistesgabe. Eine Gabe, die Gott braucht, um eben seine Gemeinde aufzubauen. Denn das ist der Zweck, sie dient dem Aufbau. Und das ist ganz wichtig, er sagt am Anfang eben, dass die geistliche Motivation für das, was du tust, das entscheidet, ob das eine Geistesgabe ist. Nicht, dass du es tust, weil du unbedingt nach vorne stehen möchtest oder so viel Bewunderung bekommst oder weil du den anderen unbedingt helfen willst, damit ein anderer macht es nicht und damit sozusagen für dich baust, dass du ein guter Mensch bist. Nein, in den ersten drei Kapiteln hat er festgehalten, es gibt kein Rühmen. Es gibt nur eine Dankbarkeit gegenüber dem, was Gott tut. Und wenn du das sozusagen umsetzt, erkennst, womit Gott dich beschenkt und begabt und gesegnet hat, dann wird es zu einer geistlichen Gabe. Und die Gemeinde wird dafür aufgebaut und gelangt zur vollen Fülle, zu einem Leib. In unserem Text, habe ich schon gesagt, gibt es verschiedene Gaben. Ich möchte es ein bisschen weiter fassen und möchte auch diese fünf Gaben, die er dort sagt, sind besondere Gaben, die man in der Gemeindeleitung braucht. Und in unserer Tradition, in der protestantischen Tradition, ist etwas passiert, was sehr unglücklich ist. Und zwar hat Martin Luther das Priestertum der Gläubigen entdeckt, also dass alle prinzipiell gleich sind, alle von Gott gleich als Christinnen und Christen berufen sind, einander zu dienen und gleichermaßen begabt sind. Und doch hat sich irgendwie durchgesetzt, dass wir total eine pfarrerzentrierte Struktur haben. Und so wurde oft angenommen, ja, wer ist bei uns der Hirte? Na, natürlich der Pfarrer oder die Pfarrerin. Wer ist dafür zuständig, den Glauben weiterzugeben? Na, in der Lehre, wer ist der Lehrer? Natürlich der Pfarrer. Wer ist derjenige, der sozusagen Menschen zum Glauben führen soll? Der Evangelist? Na, der Pfarrer. Wer ist derjenige dafür, dass es den Leuten gut geht? Na, der Pfarrer. Und das hat dazu geführt, dass eine Gemeinde nur noch einen für alles hat und das kann nicht gut gehen. Und ich glaube, dass die Krise der Kirche, die wir jetzt haben, auch damit zustande hängt, dass wir die Gaben in der Gemeinde sozusagen verloren haben, die Charismen nicht aus ihnen leben, dass wir wie dieser Vogel in diesem Bild nicht mit dem Potenzial leben, das Gott in unsere Gemeinde in euch gelegt hat. Deswegen finde ich es so wichtig, dass wir über diese Gaben reden und ich werde mit euch in einem wilden Ritt durch lauter neutestamentliche Gaben hindurchjagen und die Idee dabei ist, dass du, ihr habt alle hoffentlich so einen kleinen Zettel bekommen und könnt es mitverfolgen, antickt, jawohl, meine, nehme ich. Nein, nehme ich geht ja nicht, weil man bekommt sie geschenkt. Das entdeckst du bei dir oder sowas. Und dann in einem zweiten Schritt überlegen kannst, wo möchte ich sie einsetzen. Noch eine kleine Vorwarnung vorweg, es ist keine exegetische Studie, dazu hat mir schlicht die Zeit gefehlt. Also, müsst ihr damit leben. Das Erste, was ihr auf eurem Zettel habt, da fehlt noch was, nämlich das Apostelamt. Da wollte ich nur was ganz kurz dazu sagen. Gott beruft Apostel oder hat berufen. Im Neuen Testament ist das Kennzeichen von einem Apostel, dass er erstens mit Jesus zusammen gelebt hat, zweitens, dass er Zeuge der Auferstehung war. Es gab mehr als die 11 Apostel. Es gab bei weitem mehr. Paulus, für den gelten die Kriterien ja auch nur ein bisschen anders. Das heißt, man merkt, das ist ein bisschen weiter. Und wer von euch kennt den Apostel Silvanus? Ja, also die meisten nicht. Ein paar haben sich gemeldet. Sehr schön. Ja, also dieses Apostelamt hat sich aber dadurch gekennzeichnet, dass sie eine besondere Vollmacht haben und dass die irgendwo hingeschickt wurden, um was aufzubauen. Und es gibt Menschen, die beruft Gott, irgendwo was Neues zu starten. Vielleicht einen neuen Kreis in dieser Gemeinde. Für euch etwas, was es hier noch gar nicht gibt. und denen schenkt er eine klare Berufung und eine Vollmacht und man erkennt es dann auch in der Gemeinde, wow, da ist er bekommen. Das ist was Besonderes. Vielleicht gibt es aber auch jemanden unter uns, wo Gott sagt, ja, das lege ich dir aufs Herz und da sollst du was aufbauen, das gibt es noch gar nicht so. Ja, da sende ich dich hin. Das zweite, Hilfsbereitschaft, eine der größten und meisten unterschätzten Aufgaben. Es tut so gut, wenn man jemanden im Team hat, der hilfsbereit ist, dem es einfach Freude macht, wenn er andere Menschen fördert oder Projekte fördert. Wir haben jemanden in unserer Gemeinde, dessen Namen ich nicht nennen würde, aber der mich in den letzten 2,5 Jahren ganz oft gefragt hat, du, wie können wir euch beide Pfarrer unterstützen? Wir wollen für euch da sein. Und der sich nicht aufdrängt in den Rängen. Und es tut einfach gut, so jemanden zu haben. Solche Aufgaben, solche Menschen, die helfen gerne und man fragt sie auch gerne, weil die einem nicht das schlechte Gewissen vermitteln. Jetzt habe ich dich schon wieder gefragt. Einer der berühmtesten hilfsbereiten Menschen, die ganz wenig sozusagen Lob und Anerkennung in der Bibel bekommen haben, ist Aaron, der Bruder von Mose, der sozusagen dem Mose Mut gibt, der mit ihm gibt, der ihn unterstützt, der ihm seine Stimme leiht, der mit dabei ist. Hilfsbereitschaft in der Gemeinde, überall einsetzbar. Wenn du gerade eben geholfen hast, jemanden den Zettel zu finden, dann könnte es sein, dass das deine Gabe ist. Nächstes, Gastfreundschaft. Da geht es nicht um das perfekte Haus, sondern es geht darum, dass du die Gabe besitzt, andere Menschen dass sie sich leicht zu Hause fühlen. Wenn du zu Hause in deinem Bad Duftöle, Creme und was weiß ich, Zeitschriften und irgendwas hast und sogar den Ort, den Locus zu einem angenehmen Raum machen möchtest für deine Gäste, dann könnte das ein Hinweis sein, dass du die Gabe der Gastfreundschaft hast. Ich habe einen Freund, den Stefan, und wenn man mit dem unterwegs ist, irgendwo in die Kneipe geht oder so, dann macht man am besten ganz klar deutlich, ich möchte an deinem Tisch sitzen, weil das ist der Tisch, wo die gute Stimmung ist. Das ist der Tisch, wo das Gespräch läuft. Das ist der Tisch, wo sozusagen alle mit drin sind. Der hat so die Gabe, wenn der da ist, dann fühlt man sich zu Hause. Der sieht alle, integriert alle und das ist einfach eine fantastische Gabe. Wir brauchen diese Gabe im Kirchcafé, gerade wenn wir in so einer großen Gemeinde sind, dass wir gastfreundlich sind für die, die neu da sind, in der Ansprechbar, in Gruppen und Kreisen offen sind für Neue. Eine fantastische Gabe. Ich habe es schon vorhin gesagt, die nächste Gabe ist der Hirtendienst. Ein Pfarrer oder zwei Pfarrer hier in Schriesheim und ein Gemeindediakon können nicht Hirten sein für 4.900 und ein paar zerquetschte Gemeindeglieder. Das ist unmöglich. Aber wie wäre es, wenn es statt zwei Pastorinnen oder Pastoren 200 gäbe? Das wäre doch ein ganz anderer Blick. Menschen, die darauf achten, wie es anderen Menschen geht in ihrer geistlichen Entwicklung oder in ihrer Entwicklung auch die Nöte sehen und dafür sorgen, dass sie in dieser Herde gut sind. Die in kleinen Gruppen und Kreisen dafür sorgen, dass Menschen da sind, dabei bleiben und ihren Ort haben. Wenn du manchmal nach dem Kirchcafé denkst, dein Ehepartner dich schimpft und sagt, wo warst du jetzt? Und du sagst, ja, mir hat schon wieder jemand erzählt, wie es mir geht und so, und dir ein offenes Ohr hast, dann könnte das deine Gabe sein. Nächste, wir reiten weiter, Ermutigung. Wenn du jetzt gerade eben in der Bank sitzt, komm Pfarrer, jetzt streng dich mal an, du schaffst es, komm endlich zum Punkt. Ja, du wirst es machen, dann hast du vielleicht die Gabe der Ermutigung. Wenn du am Spielfeldrand deiner Kinder bist und man deine Stimme hört und du sagst, way go, du schaffst es, dann ist es deine Gabe der Ermutigung. Barnabas war ein Ermutiger in der Bibel. Von Barnabas haben wir kein Wort in der Bibel überliefert, was er geschrieben hat, aber er hat als keiner mit dem Paulus unterwegs worden sein wollte, hatte das Potenzial in ihm gesehen und hat gesagt, du Paulus, ich nehme dich mit und geht mit ihm auf die erste Missionsreise. Als Paulus den Johannes Markus nicht mehr mitnehmen möchte, weil der irgendwann mal einen großen Fehler gemacht hat und sagt, dich nehme ich nicht mit, ist es Barnabas, der sagt, ich glaube an dich, Markus, du hast Potenzial. Ich nehme dich mit. Wir zwei gehen jetzt woanders hin. Selbst wenn der Apostel Paulus da anderer Meinung ist und dich heimschicken will. Ich glaube an dich, an dein Potenzial. Was für eine tolle Gabe, wenn Frauen und Männer Barnabas in dieser Gemeinde sind und das Potenzial in Einzelnen sehen, in Chancen und Kreisen und sagen, jawohl, du kannst es schaffen. Nächstes, eine, die ich zutiefst bewundere und Menschen damit sehr beneide, Organisation. Wenn du deinen Urlaub verplant hast, sozusagen weißt, was du an jedem Tag morgens und abends machst, ganz sicher ist, dass alle Reiseführer schon den richtigen Bepper drin haben, damit du weißt, wann und wo Listen dein zweites Medium sind, dein Kühlschrank nicht nur Listen hat, sondern die auch regelmäßig abgehakt werden, dann bist du ein organisierter Mensch und wir in der Gemeinde brauchen dich und dein Talent. Wir haben viele Listen, von der Kirchcafé-Liste bis zu der Liste fürs Gemeindefest, bis zu sonstigen Listen und Organisation. Gerade wenn wir größer werden, brauchen wir Menschen, die sagen, hey, ich organisiere gerne, ich unterstütze euch, das ist meine Gabe. Komm, ich bin bereit, euch da zu helfen. Das Gemeindefest würde nie gehen ohne Menschen mit Listen, die rumlaufen und schauen, dass die auch voll werden. Nächstes, Leitung. Es gibt Menschen, die haben so eine innere, den kribbelt's, wenn sie sehen, es geht wo nicht voran. Oder wenn irgendwas nicht haltbar ist, ihrer Meinung. Wenn die so eine heilige Unzufriedenheit kriegen, das kann doch nicht sein. Und dann nicht zu den Meckerern werden, die dann nur noch meckern, sondern da vorangehen und sagen, ich tue was. Und wenn dann noch du erlebst, dass Leute sagen, das ist eine gute Idee, dann mache ich mit, dann hast du die Gabe der Leitung. Dann kannst du kommunizieren, du hast eine Vision von etwas und kannst Menschen inspirieren und mitnehmen. Und wir brauchen diese Gabe der Leitung ganz arg für die verschiedenen Bereiche in unserer Gemeinde. Von der Seniorenarbeit bis hin zur Kinder- und Jugendarbeit oder irgendwo mit, überall können wir dich brauchen. Wenn du leitest in einem Unternehmen zum Beispiel, auch in leitender Position bist, dann machst du es vielleicht sogar beruflich. Und wenn du es für die Gemeinde machst, dann machst du es für die Ewigkeit. Es ist ein Investment in der Ewigkeit. Es lohnt sich. Evangelisation. Du redest gern über deinen Glauben und dir hört man auch zu, nicht so wie dem Pfarrer da vorne. Dir hört man zu, du kannst es locker erzählen, es fließt dir natürlich raus. Nächstes. Seid ihr noch dabei? Prophetie. Genau, Prophetie ist nicht, dass man das voraussagt, sondern das auch, das ist eine Form der Prophetie. Nein, aber Prophetie ist im Neuen Testament eher vielmehr das richtige Wort zur rechten Zeit. Propheten waren nie sonderlich beliebte Menschen in der Bibel. Hier ist es vielleicht anders. Propheten sind nicht besonders von Leitung geschätzte Menschen, weil sie den Finger in die Wunde legen, wo irgendwo was ungerecht ist. Weil sie erkennen, wo im Leben anderer Menschen etwas ist, was keinen guten Ausgang hat oder was guten Ausgang haben wird, die das erkennen und Wort Gottes ins Leben sprechen. Wir brauchen Menschen, die der Leitung der Gemeinde so immer wieder zeigen, schaut mal, das ist der Punkt, da geht's hin. Wir brauchen Menschen, die in unser Leben Wahrheit sprechen, wenn wir uns zu komfortabel einrichten. Nächstes, Barmherzigkeit. Es gibt Menschen, die sind nicht nur berührt, wenn sie Elend im Fernsehen sehen, sondern da folgt auch noch was draus. Da verändert sich was. Es gibt Menschen, die sehen eine Not in der Gemeinde und dann passiert was. Und sie nehmen andere Menschen mit. Und wenn du so jemand bist, dann kannst du gut mitfühlen. Du siehst Menschen, die trauern und du kannst dich an ihre Seite stellen und die Menschen fühlen sich angenommen. Eine Gemeinde ohne Menschen mit Gaben der Barmherzigkeit ist undenkbar, ist schrecklich. Wir brauchen deine Gabe, der gute Samariter, der sieht, wer den Nächsten ist. In der Diakonie, in der Trauerarbeit, sonst wo, es gibt überall Plätze. Ich nehme die nächsten zwei Gaben zusammen, auch wenn sie unterschieden werden können, nämlich die Gabe der Lehre und des Wissens. Vielleicht bist du jemand, der strukturiert Menschen erklären kann, wie das mit dem Glauben so funktioniert. Vielleicht bist du jemand, der gerne über das Wort Gottes nachdenkt, der gerne darin studiert und gerne anderen Anteil haben lässt an dem Wissen, was er da gewonnen hat. Vielleicht aber auch Wissen in einer ganz anderen Richtung. Du hast ein Wissen dir erworben und kannst das gut, siehst, wo das nötig und verwendbar ist. Nächstes, wir reisen weiter, Glaubensmut. Es gibt Menschen, die, wenn sie ein Hindernis sagen, kein Problem, Gott ist größer. Und kein Problem, was? da wir planen irgendetwas und da kommen die ganzen Einwände und diese Menschen sagen, hey, habt ihr vergessen, wer Gott ist? Hey, das ist der dreieinige Gott, sein Geist wohnt in unserer Gemeinde. Wir sind mit ihm verbunden durch die Taufe, das ist überhaupt kein Ding. Wenn Gott das will, dann funktioniert das. Es ist mir vollkommen egal, was da wer oder was so sagt. Das ist eine Gabe des Glaubensmutes und die brauchen wir. Nächstes, die Gabe des Gebets oder der Fürbitte. Du hast vielleicht, du siehst Menschen und es fällt dir leicht, mit Zeit mit Gott zu verbringen und deren Anliegen kommen dir fast natürlich in deine Gebetszeit auf. Wir haben diese Kreise, Mütter beten für Kinder oder Gebetskreise oder Frühstücksgebet. Das sind die Helden, die manchmal niemand sieht, die für unsere Gemeinde beten. Und wenn du so diese Gabe hast, wenn du diese Gabe des Gebets hast, dann nutz sie aktiv und frage andere Menschen, hey, kann ich für dich beten? Was ist gerade bei dir in deinem Leben aktuell? Und dann bring sie vor den Thron Gottes. Bete für die armen Pfarrer und Pfarrerinnen, deren Predigten immer so lange werden. Bete für diese Gemeinde, für die Menschen, die hier, denen es schwer geht, die älteren Menschen unter uns, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen. Für unsere Jugendlichen, dass sie wirklich Gott kennen und lieben gern. Nächste Gabe, teilen und geben. In der Bibel ist es die arme Witwe. Es hat nicht unbedingt damit zu tun, wie viel du hast, sondern es hat was damit zu tun, wie deine Herzenshaltung ist. Es gibt Menschen, die selbst wenn sie nichts viel haben, einfach gerne geben. Denen es einfach Freude macht, zu teilen. Die da auch kein Problem haben, die denken auch nicht drüber nach. Wenn das deine Gabe ist, dann gib und mach es bewusst für und teile bewusst, freu dich an ihr. Es ist eine wunderschöne Gabe. Nächste Gabe, Weisheit. Du kannst gute Entscheidungen treffen oder erkennen, was gute Entscheidungen im Leben anderer Menschen sind. Du erkennst, was für Konsequenzen bestimmtes Verhalten haben, bevor es passiert. Du kannst unterscheiden, was gut ist. Menschen kommen zu dir mit Fragen und Situationen und wenn du denkst, genau, und du kannst ihnen weiterhelfen und sie sagen, Mensch, danke, das hat mir voll gut getan, mit dir zu reden. Wenn du denkst, du hast die Gabe der Weisheit und dein Umfeld, deine Frau, dein Freund sagt, nee, hast du nicht, dann hast du sie nicht. Punkt. Aber wir brauchen diese Gabe in Beratung und in Ausschüssen, Seelsorge und vielleicht auch in der Hilfe, andere Leute diese Gabe zu finden. Nächste Gabe, dienen. Wir sollen das natürlich alle tun, wie auch wir alle ein bisschen Anteil an allen Gaben haben. Aber es gibt Menschen, die sehen Bedürfnisse oder Situationen und wissen, wie sie dort dienen können. Und das macht ihnen Freude. Und solche Menschen tun einer Gemeinde gut, weil die einen guten Spirit in das ganze Dienen tun. Die räumen wie fast von Hälfte nach einem Kreis auf. Die machen den Kirchcafé mit Freude. Die tragen Gemeindebriefe aus, weil das irgendwie ihnen, die sehen, dass da Leute gebraucht werden. Nächste Gabe. Zusammengenommen zwei Gaben. Kunst und Handwerk. Dir fällt es leicht, Dinge schön zu machen. Schönheit freut dein Herz. Und dir fällt auf, wenn die Blumen am Altar schön gerichtet sind. Ich komme rein und ich musste erst hinschauen, was waren da eigentlich für Blumen? Du bist reingekommen und weißt ganz genau heute, hast du gesehen, was da für vorne für Blumen sind. Dir fällt es auf. Ich war mal auf einer Fortbildung und für den Gemeindebrief und da waren lauter Pfarrer und Gemeindediakone und Diakoninnen zusammen. Und ein Ehrenamtlicher, und der hat uns alle in den Schatten gestellt und irgendwann haben wir gefragt, ja, was machst du eigentlich? Und dann stellte sich heraus, ja, ich bin Grafiker und Webdesigner. Und ja, was machst denn du hier? Eigentlich könntest du doch die Fortbildung machen, ne? Und er sagte, nee, ich möchte einfach lernen. Ich habe so meine Vision gefunden für mich. Also für mich ist, ich habe da irgendwie so ein Bild gehabt, und zwar die Gemeinde ist ja eigentlich die Braut Jesu. Also, und auf einer Hochzeit geht es ja immer darum, dass die Braut gut aussieht. Und das tut sie auch und wird geschmückt und so. Und mein Job ist es, dass die Gemeinde, dass Gottes Braut gut aussieht. Dafür, das ist meine Berufung und dafür investiere ich mich. Auch wenn der sozusagen ein Grafikunternehmen schon selbst hatte und geleitet hat, hatte trotzdem. Und wer auf diese Seite geht, diese Gemeinde, der weiß auch genau, dass das ziemlich cool ist. Vorsicht, diese Gaben, deswegen schickt der Paulus die ja voraus, diese Gaben sollen der Einheit dienen und die sollen in Dankbarkeit gerne getan werden. Wenn du jetzt da drin sitzt und fragst, warum war das jetzt so ausführlich und etwas langatmig, dann kann ich das ganz leicht beantworten. Ich habe gestern einen Gabentest gemacht und die Gabe der Lehre war nicht unter meinen Top 6. Ich glaube aber trotzdem, dass wir manchmal tun müssen, was wir tun müssen und wir über diese Gaben lehren müssen und uns damit auseinandersetzen müssen. Weil wenn du deine Gabe nicht einbringst, dann fehlt dem Leib Christi was Entscheidendes. Und du lebst das neue Leben, das in den ersten drei Kapiteln entfaltet wurde, eben nicht. Den Flyer habe ich schon erwähnt, das Bild, was wir haben, zeig mal, Jesus zusammengesetzt aus den vielen Einzelnen, die wir haben. Seien Sie froh, dass ich nicht dahin im Technikerbuff sitze, weil dann wäre es auch nicht gabenorientiert. Also dieser Flyer, Sie haben alle das Bild vor Augen, diesen Christus, wo der Einzelne gibt. Genau. Jeder Einzelne, klick mal weiter. Da war ich so stolz drauf, dass ich diesen Effekt gefunden habe. Aber leider hat es nicht geklappt, dass man ein Bild so rauszoomen kann. Ja? Auf jeden Fall, jeder Einzelne spielt einen zentralen Punkt da drin. Jetzt stellt euch mal vor, dass wir weg, da darfst du es gerne drum lassen, weil wir gehen da jetzt gleich weiter. Stellt euch mal vor, dass die Leute, die Gabe der Evangelisation oder Lehre haben, nicht mehr reden können. Wie sähe das dann aus? Ja? Ein Christus ohne Mund. Wie sähe es aus, wenn die, die den Hirtendienst haben, nicht zuhören würden, was andere sagen würden? Wie sähe es aus, wenn die Propheten nicht sie sehen, wo was im Argen ist, es nicht sagen würden? Wie sähe es aus, wenn die, die anpacken, nicht im Bauausschuss mithelfen oder irgendwas machen, wenn die Hand fehlen würde? Wie sähe es aus, wenn die, die Barmherzigkeit oder Dienen als Gabe haben, eben nicht dienen und das Herz, die Gastfreundschaft fehlt? Wie sähe es aus, wenn die Menschen, jetzt kommt das Nächste und ich fand es einfach nur lustig, aber die Analogie fehlt mir, die irgendwie riechen, wo was falsch oder im Argen ist oder was tot und verwest in der Gemeinde ist, das nicht sagen? Wie sähe es aus, wenn diese Gaben nicht drin wären? Zeig das Nächste. Das sieht doch eigentlich scary aus und du würdest fehlen mit deiner Begabung. Du bist adoptiert, berufen, gerettet, versöhnt, begabt, um mit deinen Gaben hier zu helfen können. Wie nennt man in der Biologie die Organismen, die von einem Körper leben, aber nichts dazu beitragen, dass er lebt? Parasiten. Ihr seid nicht berufen, Parasiten zu sein. Deswegen in aller Freundschaft und Herzlichkeit versuche ich es trotzdem so klar zu sagen, wie es geht. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus nachfolgen willst, dann ist dein Ort in der Gemeinde der auch, wo du dienst. Und wenn du in dieser Gemeinde oder für die Gemeinde nicht dienst, dann lebst du an deiner Berufung vorbei. Es kann kein Christsein geben, ohne dass du an irgendeiner Form deine Gabe hier einsetzt. Es kann nicht nur einen Pastoren geben, es braucht 200, 250, 4.900 und wie viel wir in Schriesheim sind berufen. Und dann wachsen wir zur Fülle Gottes. Du hast eine Gabe bekommen, vielleicht sogar mehr als eine. So what? Wie geht's weiter? Wenn du jetzt da sitzt, nee, Kieran, ich glaube nicht, dass ich eine Gabe habe, ich bin vollkommen unbegabt. Dann such dir unbedingt jemanden im Kirchcafé gleich, jemanden, der die Gabe der Ermutigung hast. Wenn du glaubst, ich habe eigentlich fast alle, dann wie gesagt, such dir sofort jemanden, der die prophetische Gabe hat oder der Weisheit der Worte Gottes in dein Leben sprechen kannst. Für den Rest von uns, wie finde ich meine Gabe und meinen Ort? Durch Trial and Error, sagt man im Englisch. im Englischen, durch Ausprobieren einmal zu suchen. Wenn du bei einer Minikirche mithilfst, wirst du merken, dass die auf prophetische Ansprache vermutlich nicht ganz so gut reagieren. Und dann sagst du, war nichts für mich, war ein Versuch und suche einen anderen Bereich in der Gemeinde. Denk ein bisschen daran, ich habe mal was ein bisschen gelernt, hoffentlich kriege ich das hin. Wenn du an deine Gaben denkst und den Ort suchst, wo Gott dich benutzen kann, ja, also den Ort suchst hier, wo Gott dich gebrauchen kann. Gott hat dir in deiner Vergangenheit Dinge gezeigt, die du kannst, wo du Kompetenzen erworben hast. Und das ist ein Indikator, wo Gott dich auch jetzt gebrauchen kann. Wenn du aus einer schwierigen Familiensituation kommst und das überwunden hast und geheilt hast, dann bist du vielleicht ein guter Ansprechpartner für jemanden, der aus so einer Situation kommt. Dann gibt dir Gott eine Gabe oder Gaben. Ja. Und dann gibt es immer Nöte, was wir brauchen in der Gemeinde, Nöte oder Aufgabenbereiche, und Gott gibt dir auch bestimmte Neigungen oder Leidenschaften für Dinge. Zum Glück haben wir das, jetzt kann man es nämlich größer sehen da oben als hier. Ne? Also Gott spricht zu dir und ihr habt unten auf eurem Handout habt ihr auch Suses und meine E-Mail-Adresse, und wenn du jetzt sagst, ich suche meinen Platz und habe eine Idee oder sowas, wo das sein könnte, wo Gott mich berufen hat, mit meiner Gabe zu dienen, oder ich habe überhaupt keine Ahnung, dann schreibt uns doch eine Mail. Und wenn jetzt 20 Leute irgendwie heute merken, Mensch, ich habe überhaupt keine Ahnung, dann machen wir irgendwann mal mit euch einen Gabenkurs, wo man das entdecken kann, damit ihr euer volles Potenzial ausleben könnt. Denn das ist die, sagt der Paulus, die Aufgabe von Leitung, dass wir euch als Hauptamtliche oder als Gemeindeleitung, als Älteste zurüsten, damit ihr euren Platz findet, damit der ganze Leib Christi aufgebaut wird, damit das volle Potenzial hingeht. Ich weiß, viele von euch sind beruflich eingespannt und fragen sich, ja, manchmal kommst du dir vielleicht vor, bin ich verrückt, dass ich mich da so investiere? Und ich möchte sagen, nein, du bist nicht verrückt. Wenn du dich hier investierst, dann investierst du dich in eine Bewegung, die seit 2000 Jahren Gottes Reich auf Erden baut und dass alles, was du für diesen Gott tust, Ewigkeitscharakter hat. Alles, was du für ihn tust, das gilt auch für die Dinge, die du in deinem Beruf für ihn tust. Aber umso wie viel mehr gilt es für diese Gemeinde, und wir brauchen deine Gaben. Du bist nicht verrückt, sondern du hilfst dabei, dass Gottes Reich Wirklichkeit wird. Wenn du jetzt denkst, was ist, wenn ich eine Gabe habe, die ich gar nicht will? Dann gilt es für dich vielleicht, dich damit zu versöhnen und zu überlegen, was ist die beste Gabe für dich? Die, die Gott dir gibt, oder die, die du gerne hättest? Einfache Frage, wenn man das sich ausdenkt. Gott gibt dir eine Gabe, und dort, wo du sie anwendest, wirst du gesegnet rausgehen, weil Gott lässt sich nichts schenken. Gabenneid war eines der großen Themen im Korintherbrief, aber das wäre für eine andere Predigt. Du sollst ein Segen sein und erleben, dass Gott dich mit deiner Begabung braucht. Und wenn es gut läuft, dann kriege ich noch viele solche Mails wie nach dem letzten Gottesdienst. Mein Mann und ich waren heute zum ersten Mal in Schriesheim im Gottesdienst und fanden ihn Hammer, um mit ihren Worten zu sprechen. Sage ich das? Okay. Gern können Sie diesen Tag auch diesen Dank an Ihr Team, an den Körper, weitergeben. Die Kirche, sehr schön mit Farben, Weiß, Gold und toll Fensterbild, renoviert mit dem auferstandenen Christus. Wie viele Menschen hier mitgeholfen haben und mitgedacht haben, dass sie so schön renoviert ist. Da sind Gaben reingeflossen. Ich war letzte Woche im Mittendrin Kaffee, leckerer Kuchen, handwerkliche Begabung, dienen. Sehr gute Atmosphäre, Barmherzigkeit, Gastfreundschaft und fröhliches Miteinander. von alt und jung. Ich fand es toll, dass die Kirche offen war. Es gibt jemand, der die auf- und absperrt nebenbei, der da dient, dass man dort einfach beten und Kerzen anzünden kann. In dieser schönen Kirche wollte ich unbedingt einen Gottesdienst erleben. Deshalb war ich auf ihrer Homepage. Wieder Menschen, die das mit ihrer Kunst und mit ihrem Ding machen. Ich habe einen Trailer gesehen, den fand ich sehr einladend. Zwei Ehrenamtliche, 14 Stunden schneiden, dass dieser Trailer dort ist. Die Musik hat mir sehr gut gefallen, dass es alte und neue Lieder gab, Menschen, die ihre Begabungen in verschiedenster Weise einbringen, Kunsthandwerk, Orgel und Klavier. Was für ein tolles Stück zum Ausgang. Kann ich das Bild sehen? Weil da finde ich auch noch was witzig. Da sind zwei, die spielen und einer, der die Saiten umblättert. Einer, der den beiden dient. Das wunderbare Musikstück hätte nicht stattfinden können, wenn nicht einer sich nicht zu schade gewesen wäre. Christoph, jetzt hast du es. Und umblättert. Und das war ganz schön schwierig, weil man muss nicht nur umblättern, man muss ja auch wissen, wann man umblättert. Und das auf zwei Seiten. Also ich hätte das nicht gekonnt. Also, drei Leute, ja, gesehen, ja. Alle Lieder und Texte an Leinwanden, so dass man auch ohne Vorkenntnisse wunderbar dem Gottesdienst folgen konnte. Danke an die Technik, auch während der Predigt. Danke. Gesehen. So, liebe Konfis, hört zu. Die Predigt, Moment. Für uns war es sehr gut, dass die Inhalte von 1 und 2 auf tollen Flipcharts durch Zeichnungen anschaulich wiederholt wurden. Die Predigt, also anders als heute, war inhaltlich, methodisch, mit Tiefe und Humor, einladend und mutmachend. Wir waren, Konfis, wir waren überrascht, als schon das Amen kam. Sehr schön. Genau. Wir hatten den Eindruck, dass Gott uns durch diesen Gottesdienst reich beschenkt hat und zu uns gesprochen hat. Angebote des Gebets und des Segnens gab es hinterher. Sehr gut, dass Sie das anbieten. Wir haben das heute nicht genutzt, finden es aber gut. Kirchencafé. Wir fanden es super, dass man danach beim Kirchencafé einen schönen Raum, Schönheit hatte, um andere Gespräche zu führen. Also nochmal herzlichen Dank an alle Beteiligten für diesen schönen Gottesdienst. Wir werden gern mal wiederkommen. Ist das nicht schön? Das ist die Schönheit, wenn die Gaben, wenn es funktioniert. Kleine Frage am Rande, welche Gabe hatte die Frau? Also ich hoffe, ihr fühlt euch ermutigt und sagt, hey, toll, dass ich Teil dieses Leibes Christi bin. Toll, dass ich Teil bin, an diesem Anteil habe. Und wenn du noch nicht im Spielfeld drin bist, dann heißt es jetzt für dich, hey, toll, dass ich da mein, dass ich das alles mache. Nächstes Mal, wenn die Mail vorgelesen wird, darf ich mich mit angesprochen fühlen. Liebe Gemeinde, jede und jeder von euch ist begabt und ohne dich fehlt unserer Gemeinde was. Wir brauchen deine Gabe, die Gott in dich gelegt hat. Wir denken dran, ich sage es jetzt ganz ehrlich, ob wir das Gemeindefest ausfallen lassen nächsten Sommer, weil wir niemanden haben, der das als Projekt leitet, der das organisiert, weil das Ganze nämlich für so viele Menschen sehr viel schwieriger wird und größer wird als für Einzelne, wenn wir eine kleine Gemeinde wären. Vielleicht gibt es jemanden von euch, der jetzt sagt, okay, das ist mein Projekt, ich mache das. Und du spürst, dass Gott es dir jetzt aufträgt, dann schreib sofort eine Mail. Lass diesen Eindruck nicht an dir vorübergehen. Mündiges Christsein, die ganze Fülle des Leibes Christi kann es nur geben, wenn wir unsere Gemeinde eingehen. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, du füllst diese Gemeinde, dein Leib mit Gaben und jeder von uns hat da seinen Platz, seinen Ort. Keiner, der zu groß oder zu klein oder zu unbegabt ist. Nein, du hast einen Platz und ich bitte dich von Herzen, dass hier keiner rausgeht, ohne zu wissen, ich darf Teil sein. Du hast mich aufgenommen in diese Gemeinschaft und ich darf was beitragen und ein Segen sein. Ich bitte dich, dass die, die da jetzt überlegen, ihre Gaben finden und ihren Ort finden, dass du uns als Gemeinde da hilfst, als Leitung auch hilfst, dass wir dafür sorgen, dass jeder seinen Platz findet. Danke, dass du dein Leben in uns gibst. Und danke für diese Ermutigung durch diese Mail an uns als Gemeinde. Amen.